Politik-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist eine neue Folge Stadt, Land, Bund. Wie in gewohnter Regelmäßigkeit eine neue Woche, eine neue Folge. Ha, ha, ha. Hat ein bisschen länger gedauert. Manche Leute haben sich gefragt, ob Stadt, Land, Bund von Spotify oder Apple Podcasts abgesetzt wurde. Aber nein, es gibt uns noch, wir senden noch, wir sind auch noch im politischen Amt oder Mandat. Das heißt, hier gibt es eine neue Folge. Aber wir haben uns geschworen, wir senden erst wieder, wenn die Ampel am Ende ist. Und hier sind wir.
Ja.
So,
ja.
Hier sind wir mit einer neuen Folge. Also, Lena, Alex, ihr hattet ja nie die Aufgabe, das, was in der Ampel passiert, das, was in der Bundestag passiert,
schön zu
hier
reden.
In diesem Podcast irgendwie darlegen zu müssen, erklären zu müssen, verteidigen zu müssen. Ja. Wie fühlt sich das jetzt für euch an?
Also ich meine, eigentlich müssen wir die Frage umdrehen, wie geht's dir jetzt endlich? Weil du müsstest jetzt ja glücklich befreit sein von dieser Last. Also ich meine, da hat auch wirklich, das muss man einfach sagen, viel auf deinen Schultern gelegen, weil diese Ampel zu verteidigen in diesem Podcast gegen zwei Leute, die sie offenkundig scheiße fanden und immer recht hatten damit, das war schon auch keine einfache Aufgabe.
Ja, also, ja, wo sollen wir denn da anfangen?
Wir können, so wie bei irgendwie dramatischen Ereignissen, so, wo wart ihr, als die Ampel zerbrochen ist? Wie ging es euch, was ist euch durch den Kopf gegangen, als die Tickermeldungen kamen?
Oh, da habe ich eine lustige Geschichte tatsächlich, ja. Nun ist das ja schon ein bisschen her und ich glaube, wie es jetzt da genau kam, muss man vielleicht jetzt nicht mehr en Detail besprechen, das habt ihr vielleicht schon mitbekommen. Aber wie ich das Ampel aus mitbekommen habe, da gibt es zwei lustige Anekdoten oder eigentlich insgesamt einen lustigen Abend auch bei aller Disruptivität, die das natürlich auch mit sich bringt. Genau, war es so, dass ich eigentlich noch in Berlin war, also es war Sitzungswoche, ich war im Büro und habe gerade irgendwas gelesen und es war ja abends und dann habe ich eine Nachricht bekommen von einem grünen Mitglied aus Ulm, ob es stimmt, dass die Ampel am Ende ist. Und jetzt gescheitert ist. Und ich dachte mir so, ja, keine Ahnung. Also,
wie man es nimmt.
Ich meine, es ist halt,
also woher große, sollst große du das wissen?
Es ist halt Koalitionsausschuss. Der Koalitionsausschuss läuft. Ich bin nicht dabei. Habe ich geschrieben, ja, kann schon sein, dass es heute zu Ende geht. Und das darf man ja immer nicht vergessen. Die Welt dreht sich ja so schnell. Es war ja morgens noch die Wahl von Donald Trump, die mir persönlich, und das kannte ich von mir so nicht, auch wirklich buchstäblich in den Knochen lag. Also mich hat es schon mitgenommen, aber naja, deswegen war das etwas, wo ich auch den ganzen Tag mir darüber viele Gedanken gemacht habe und diesen Koalitionsausschuss, diesen Showdown am Abend so ein bisschen beiseite gelegt habe, auch gedanklich. Vielleicht habe ich es auch ein Stück weit verdrängt. Und dann habe ich auf jeden Fall diese Nachricht bekommen und kurz danach habe ich einfach bei Twitter durchgescrollt und dann kam da diese Eilmeldung von der Bild, dass es Neuwahlen geben soll. Und da wusste ich dann auch nicht, was los ist. Ne? So, das war wahrscheinlich auch der Artikel, warum ich diese Nachricht bekommen habe. Und dann war es so, dass an dem Abend der VfB Stuttgart, mein VfB, gegen Atalanta Bergamo gespielt hat. Daheim in Stuttgart, aber ich war in Berlin. Und meine Schwester lebt in Berlin und auch VfB-Fan. Und ich wollte das abends mit ihr zusammen gucken gehen. Also bei ihr zu Hause einfach. Und das war auch immer noch der Plan. Und dann bin ich wegen enger Termintaktung mit dem Taxi dann gefahren vom Büro zu ihr. Und als ich ins Taxi eingestiegen bin, habe ich gesagt, guten Abend, wie heißen Sie? Und der Taxifahrer hieß Herr Schmidt. Herr Schmidt, wir sind in einem ganz historischen Moment hier zusammen im Auto. Weil, wissen Sie was, die Ampel platzt gerade. Kommt gerade im Internet. Die platzt gerade. Keine Ahnung, ich bin Bundestagsabgeordneter, aber die platzt jetzt. Ja?
Fand er vermutlich weniger spannend als du.
Und 10 Minuten, nachdem wir dann unterwegs waren, bin ich bei meiner Schwester angekommen. Und dann kam auf dem Weg dahin die Eilmeldung, dass Scholz Lindner entlassen hat. Ja? Und so habe ich mich dann auch verabschiedet aus dem Auto. War dann bei meiner Schwester Und da ja, nahm dann die Dynamik ihren Lauf. Ich habe wenig VfB gesehen, das war dann alles zweitrangig. Bin dann auch wieder relativ schnell zurückgefahren ins Büro, ins Reichstagsgebäude, weil dann Sonderfraktionssitzung stattgefunden hat und all solche Dinge. Also, das war ein sehr spannender Abend, der mich mitgenommen hat und der jetzt rückblickend, weil du gefragt hast, wie geht's mir? Ja, auf einer Seite Erleichterung, Befreiung. Ich würde nicht von D-Day sprechen, aber es ist auf jeden Fall. Nein, aber es
Würde ich
ist.
allgemein übrigens nicht empfehlen.
Ja, allgemein
Das
kein
Wording
guter.
nicht gut
Aber
gedacht.
du, wir kommen später dazu. Man
Ja.
hat auch manchmal gar keinen Einfluss darauf, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen, scheinbar.
Nee,
Nein,
nie. Ja.
aber.
Also das kenne ich von meinen früheren Mitarbeitern auch. Ja.
Ja, genau.
Also Marcel zum Beispiel.
Ja,
Ja,
so.
ja.
Naja, aber es war auf jeden Fall so, ist jetzt so, dass man schon froh ist, dass dieses Hauen und Stechen ein Ende hat und das war auch auf eine Art und Weise nur noch eine Zumutung und unerträglich. Trotzdem würde ich immer sagen, dass man auch viele gute Dinge in diesem Land auf den Weg gebracht hat, das Land gut durch die Energiekrise geführt hat und jetzt schon auch merkt bei verschiedenen sozialen Trägern, die es schon ganz gut finden, wenn man sowas hat wie einen Bundeshaushalt und Stellen gesichert sind, Projekte, Programme gesichert sind, merkt, dass halt diese Stabilität an sich, was dann auch so ein bisschen verbrämt wurde als ja, was bringt es überhaupt, schon auch ein Wert an sich ist eigentlich, ja, aber dazu halt gehört, dass man konstruktiv zusammenarbeitet und sich auch zusammenrauft und das war da halt nicht mehr möglich. So mein Take zum Ampel aus und zu dem, wie ich das an dem Abend erlebt habe. Alex, wo hast du es erlebt?
Ich war wenig überraschend auf Arbeit. Also ich war im Rathaus und habe das dann so gesehen und dachte, ja gut, ja, also hat ehrlich gesagt nicht so arg viel mit mir gemacht im ersten Moment. Aber ich bin dann, als ich gerade heimkam, war in dem Moment, wo ich reinlief, lief daheim schon der Fernseher und da kam gerade Scholz vor die Kameras. Und das fand ich eigentlich ganz spannend, weil ich habe die Rede mir dann ange. Entschuldigung. Schneid mal raus.
Ja.
Stirb leise.
Ja, weil ich habe mir die Rede dann angehört und dachte so, irgendwie krass. Also ich hatte dann auch in dem Moment schon so das Gefühl, ah ja, ich sehe jetzt hier live so ein historisches Ereignis, über das wir tatsächlich vielleicht irgendwann noch werden sprechen müssen. Und hab dann das gesehen und dachte so, boah, also muss ehrlich sagen, bisher die stärkste Rede, die ich von Scholz gehört habe. Das war mein erster Gedanke. Aber, und ich war dann so richtig auch, ich habe auch gehört, wie er da Lindner zerlegt und dachte noch, ja, krass, habe ich auch noch nie gehört, dass jemand so öffentlich irgendwie seinen ja, Koalitionspartner so, also dermaßen deutlich grillt. Auch noch nie erlebt, ja, fand ich auch, das ist mir da schon aufgefallen. Ja, und dann bin ich ins Bett und am nächsten Morgen nach so ein bisschen Nachdenken bin ich so aufgewacht und dachte, eigentlich finde ich es ganz schön schwach. Also es war wirklich, ich habe mich da vor allem mit Scholz beschäftigt, weil ich dachte, wie kann ein Regierungschef, der Bundeskanzler dieses Landes, vor die Kameras treten und seinen Mitarbeiter quasi so dermaßen niedermachen, egal was davon stimmt oder nicht, aber ich fand es dann im Nachhinein extrem unsouverän, muss ich schon sagen. Und ja, und diese ganze Chose, die danach natürlich lief, mit der, also dachte mir sofort, da geht jetzt die schwarze Peter hin und her Schieberei los, ja, wer jetzt hier wie die Ampel beendet hat, wer hier gegen wen in die offene Feldschlacht gezogen ist, ja, heute wissen wir mehr. Aber ja, das fand ich schon interessant. Aber ich habe keine fremden Leute und keine Taxifahrer belästigt mit meinen Gedanken zur Ampel.
Also ich war in Ulm natürlich, wo sonst, und da war doch eine Ausstellungseröffnung im M25, ist die gerade über den Gemeinderat. Also das ist eigentlich eine ganz nette Sache. So, vielleicht möchte Göppingen sich das mal abschauen, weil also so die meisten Leute kennen ja ihre Stadträtinnen und Stadträte gar nicht. Und das ist so eine interaktive Ausstellung, wo man dann einfach gucken kann, so wer sitzt da eigentlich im Gemeinderat, was machen die da? Es gibt Videos von den unterschiedlichen Fraktionen, die so erklären, was sie da machen und für welche Themen sie stehen. Naja,
Es gibt
jedenfalls, das war.
einzelne Gemeinderäte, von denen wüsste ich es auch gern mal. Ja, die Ausstellung würde ich mir angucken.
Ja. Ja, genau. Ja.
Nein, falls jemand aus Göppingen zuhört, ein Witz, ein Witz. Ja.
Ja.
Alle hoch engagiert.
Kommunalpolitische Gags.
Ja. Die ziehen immer. Ja.
Ja. Genau, jedenfalls, ich war bei dieser Ausstellung und danach hatte ich Hunger und bin was essen gegangen mit Mario. Und dann kamen so diese ersten Meldungen und ich war so richtig erleichtert. Ich weiß, es ist irgendwie bestimmt das falsche Gefühl in der Situation, weil Verantwortung fürs Land und alles und so, aber ich war wirklich, also ich konnte gar nicht aufhören zu grinsen. Das war, also ich habe dann auch später bei diesen ganzen Statements, habe ich gedacht, wie schaffen die das denn so ernst zu gucken? Also, weil ich habe so diese Reaktion, die ja dann auch viel kritisiert wurde, der SPD-Abgeordneten, die dann so geklatscht und gejubelt haben, als Scholz reinkam, die konnte ich so emotional richtig nachfühlen. Also ich war einfach sehr happy. Und dann sind diese ganzen Gruppen, in denen man so ist, so diese Landesvorsitzendengruppen auf Signal und was man alles hat und mit dem Bufo und so, ist alles explodiert. Und die Leute waren alle so betroffen. Und ich dachte immer so, ach, warum geht's euch denn so schlecht? Warum seid ihr so betroffen? Das ist richtig gut. So. Also für die Landtagswahl in Baden-Württemberg ist das auch gut. Da haben wir ein bisschen Abstand. Und vor allem, wir haben ja schon viel hier in dem Podcast auch drüber geredet. Diese Regierung war ja wirklich... Ach, schon, also ich gebe Marcel recht, es sind auch viele gute Sachen auf den Weg gebracht worden, aber so vom Zwischenmenschlichen her und von dem, was man immer so mitbekommen hat, war es schon auch ein bisschen unangenehm. Also es ist, ich habe immer gedacht, es ist so wie eine, ja, ich weiß nicht, wie so eine Art Zahnarztbehandlung. Es ist einfach unangenehm, aber man weiß, unterm Strich ist es schon für was gut. So, aber irgendwie ist man ja auch einfach froh, wenn das dann vorbei ist. Und so war mein Gefühl. Ich war wirklich froh. Und dann, genau, war das halt ein verrückter Abend, weil man sehr viel telefoniert hat und in irgendwelchen Schalten hing und so. Und dann kommentieren hier und da und genau, ja. Aber unterm Strich ging es mir nicht schlecht damit. Und bis heute nicht. Ich finde es, also ja, ich bin ganz froh. Ich habe auch festgestellt, dass, also in weiser Voraussicht, bin ich genau zum richtigen Zeitpunkt schwanger geworden, weil mein Mutterschutz endet offiziell am Tag der Bundestagswahl. Also wenn das Kind einigermaßen termingerecht kommt. Das heißt, ich werde einfach eine, also ich liebe natürlich Wahlkampf, wer nicht? Es ist eine tolle Sache.
Gerade im Winter.
Gerade im Winter, ja. Ja, Plakate hängen, an Haustüren klingeln und so. Und Marcel, du weißt,
für ja, dich gerade mit mir als Kandidat, ja, also.
Gerade für dich hätte ich, also für dich hätte ich wirklich Wahlkampf gemacht, also, aber jetzt geht's natürlich nicht, ja. so keine Chance, also alles, was recht ist, aber ich bin leider im Wochenbett und im Mutterschutz. Das ist so schade, dass ich da einfach diesen ganzen Spaß verpassen werde.
Du weißt ja, der digitale Wahlkampf wird immer wichtiger und da finden wir bestimmt eine gute Verwendung für dich.
Ja, ich habe schon deine Mail gesehen, so, also hier trag dich ein, wo du unterstützen kannst, und dann habe ich mir das so angeguckt und habe gesagt, ach, pff, ja, also moralisch, ich denke an dich.
Ja,
so. Ich schicke dir viel Kraft. Ja.
Es wird wie in schönsten Corona-Zeiten.
Ja.
Wahlkampf daheim und online.
Ja.
Da kannst du dich drauf freuen.
Ja.
Ja.
Ja, es ist wirklich, also ich finde es einigermaßen, also ich weiß auch nicht, dieses Ganze, auch was danach dann passiert ist, irgendwie auch mit dem Wahltermin. Ich habe irgendwie, weiß nicht, Tag danach, glaube ich, meine Haushaltsrede hier gehalten in Göppingen. So, jetzt muss ich natürlich als Göppinger OB eigentlich die Bundesregierung nicht kommentieren. Aber wie es halt so ist, ja, kannst du ja auch nicht kommentieren. Also ja, da habe ich dann auch von Anfang an auch gesagt, also hier irgendwie den Wahltermin da jetzt rauszögern, das sage ich als jemand, der ja weiß, dass das für die Kommunen auch Herausforderungen mit sich bringt, ein früherer Wahltermin. Aber ich hätte es einfach auch falsch gefunden, wenn man es jetzt in die Länge gezogen hätte. Jetzt mal unabhängig von den taktischen Spielchen da von der Union. Aber ja, ich bin einfach froh, wenn das jetzt... Ich bin froh, dass diese Wahl jetzt kommt. Ich bin froh, dass sie bald kommt. Das heißt auch, dass wir einen etwas kürzeren Wahlkampf haben werden. Weil ich muss auch sagen, es bremst natürlich auch alle enorm, wenn das jetzt noch bis September nächsten Jahres gegangen wäre. Und wir wären ja jetzt mehr oder weniger im Wahlkampf gewesen, dann hätte es einfach nur noch genervt. Also wäre jetzt vielleicht auch nicht dazu angetan gewesen, Vertrauen in Demokratie zu stärken, wenn man hier jetzt ein Jahr Dauerwahlkampf hat, wo es definitiv genug Themen eigentlich gibt, die Politik behandeln müsste. Also von dem her, ich bin da auch tatsächlich erleichtert und froh, dass das jetzt so kommt. Und ja, bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich habe mich schon gefragt, ob wir wirklich einen Podcast aufzeichnen sollen. Also der letzte, der wurde quasi nicht rechtzeitig hochgeladen. Der hat sich mehr oder weniger jeden Tag selbst überholt.
Das stimmt.
Also wir hatten ja einen aufgezeichnet und wir waren ja gar nicht so faul. Ja. Nur
der war auch so viele, richtig gut, der war ganz ordentlich.
Der also, war, ja. Wie immer, die wir aufgezeichnet haben und nicht hochgeladen werden, das sind die besten. aber irgendwie, ja, wie gesagt, also jeden Tag sind da Dinge passiert und dann war klar, wir müssen eine neue Folge aufzeichnen. Ich habe echt auch überlegt, lohnt sich's, ja? Also wir brauchen vielleicht doch wieder ein paar Tage, bis, lass es 2-3 Tage sein, bis die Folge, die wir jetzt aufzeichnen, wirklich hochgeladen ist. Und wer weiß, was dann passiert ist, ja? Weiß auch nicht. Vielleicht ist Donald Trump dann Bundeskanzler. Ich habe keine Ahnung. Kann alles passieren, kann alles sein.
Ja, das weiß man natürlich nicht, ja. Also insgesamt ist es ja, finde ich, sehr spannend gewesen, was so an diesem Abend passiert ist und wo jetzt so die einzelnen Akteure jetzt heute stehen. Also, weil dir ging es ja so, Lena, und dir, Alex, im ersten Moment auch und mir auch. Und ich glaube, eigentlich ganz vielen Leuten hat Olaf Scholz schon auf eine Art und Weise mit seinem Statement erstmal so aus der Seele gesprochen, ja. Weil das, was man endlich da irgendwie vermutet hatte über die FDP oder vielleicht Christian Lindner persönlich, hat da mal jemand artikuliert und vielleicht auch bei ihm, der sich ja schon immer sehr zurückgehalten hat, wo man immer lange Zeit das Gefühl hatte, er ist quasi sehr eng bei der FDP und bei Christian Lindner, war das dann schon etwas, vielleicht auch so ein Stück weit Genugtuung. Und wo man dachte, Mensch, da sagt es endlich mal jemand und in der Klarheit und Deutlichkeit endlich. Aber es war dann wahrscheinlich doch einfach ein Müh drüber, wenn man jetzt so auch ein bisschen so die...
Viel zu lang.
Die Brille da wegnimmt, davon ausgehend, dass man das jetzt selber als Abgeordneter ja auch wirklich so gefühlt hat, ja, im Alltag und dachte, wow, das ist echt alles schlimm, ja. Und,
Aber ich glaube, also ich denke, es hätte richtig gut funktioniert, wenn er einfach das Ding nicht abgelesen hätte. So, also ich meine, du kannst ja dir Notizen mitnehmen in so einem Moment und auch immer wieder drauf gucken, aber eine Wutrede abzulesen, das ist, also ich glaube, es würde auch niemand machen außer Scholz, oder? Also wer kommt dann auf die Idee, eine Wutrede vom Teleprompter abzulesen? So, das es erscheint irgendwie, als wäre das, also er tut sich ja grundsätzlich so, zumindest in der Außenwahrnehmung, mit Emotionen nicht ganz so leicht, ja, ne? So, und dann quasi Emotionen aber vorzulesen, das ist schon sehr besonders. Und ich glaube, das war echt ein Fehler rückblickend. Also was ich gut fand, war, dass das vorbereitet war. Die hatten ja offensichtlich sich auf alle möglichen Szenarien vorbereitet. Und das muss ich sagen, fand ich jetzt auch so bei uns an dem Abend nicht ganz so glücklich. Und es ist ja nicht so, dass man bei uns nicht auch, also zumindest in den Gremien mal drüber diskutiert hat, was passiert eigentlich, wenn irgendwie die FDP hinschmeißt oder wenn irgendwas schief geht oder so. Also es war ja klar, dass außer Alex und mir nicht so furchtbar viele auf Bundesebene sowieso nicht Interesse daran hatten, diese Ampel platzen zu lassen. Aber uns hat ja niemand gefragt, so, ne? Die Grünen wollten das ja durchziehen, aber ich finde, man hätte sich trotzdem darauf vorbereiten können, ein bisschen, was passiert denn, wenn. Und dieses Statement dann von Robert und Annalena vor dem Zaun vom Kanzleramt irgendwie und dahinter so, also aus dem Gesicht von Omid sind viele lustige Memes entstanden. Das ist schon auch ein lohnenswerter Beitrag gewesen an dem Abend, aber es erschien mir alles nicht so richtig sauber geplant und durchdacht und so. Und ich hätte mir in der Situation gewünscht, irgendwie, dass Robert war ja da schon eigentlich designierter Kanzlerkandidat bei uns, so dass er sich irgendwie an einem etwas besser ausgeleuchteten Ort hinstellt und ein Statement hält, und zwar er und nicht Annalena. Und im Hintergrund brauche ich auch nicht die zurückgetretenen Parteivorsitzenden, so gern ich die habe, sehen, oder die unbekannten Fraktionsvorsitzenden, auch schön alles. Aber dieses, also ich fand es von der ganzen Anmutung her, was fand ich bei uns zu verstolpert und bei Scholz irgendwie, also zu krass vorbereitet. Sowas dazwischen wäre gut gewesen. Das hätte ich mir an dem Abend irgendwie gewünscht, dass man da irgendwie auch ein anderes Bild abgibt. Aber rückblickend
Na.
muss man sagen, ist es eigentlich auch ganz gut, dass, also dieser Konflikt ist ja offensichtlich jetzt so in den Tagen und Wochen danach zwischen FDP und SPD vor allem. Und wir halten uns da so ein bisschen vornehm zurück. Das finde ich sehr gut, weil ich glaube, diese Nachtreterei hilft jetzt am Ende auch nicht wirklich. Aber ja, ich hätte mir an dem Abend irgendwie ein bisschen eine andere Anmutung gewünscht.
Ich eigentlich
Ja.
nicht, muss ich sagen. Also, ich meine, gut, klar, mit dem Wissen, das wir heute haben, ja, also eben dieses Angekeife da zwischen FDP und SPD und allen, ja, das ändert die Lage eh nochmal, aber ich fand es eigentlich an dem Abend irgendwie erfrischend, dass die Grünen die einzigen waren, bei denen ich tatsächlich das Gefühl hatte, dass sie nicht von langer Hand den Sturz der Regierung geplant haben. Das fand ich eigentlich für eine der regierungstragenden Fraktionen fand ich das relativ erfrischend, denn die anderen waren da ja irgendwie anders unterwegs. Also ich fand das eigentlich ganz gut.
Das
Muss
stimmt. Also ich
ich
finde, es
glaube, da
gibt
ist
ja
ja
einen
immer.
Unterschied zwischen vorbereitet sein und quasi das kalkuliert herbeiführen. So, also ich
Ja.
habe
Ja.
das Gefühl, wir, so ein bisschen besser hätte man das schon antizipieren können irgendwie.
Ja, also
Ja.
was ich so gehört habe, war, dass das unvorbereitete Teil der Vorbereitung war. Aber
Habe ich auch gehört und das ma
so.
macht mich noch
Und was aber
ratloser.
vor
Ja.
allem man nochmal
Gut,
gesehen
dass
hat,
wir das jetzt hier auch ausbreiten. Ja.
was ich sagen will, ist, dass es ja am Ende auch wirklich eigentlich egal war. Ja? Weil
Ja,
das,
ja,
was
ja.
da gesagt wurde oder wie das gesagt wurde oder wo das gesagt wurde, das war nicht die bestimmende Nachricht an dem Abend, sondern es ging da erstmal um, das, was hat Olaf Scholz gesagt und was hat Christian Lindner gesagt.
Ja.
Und wie du auch schon gesagt hast, also im ersten Moment da dachte ich das auch so, ja, aber es war nicht die entscheidende Frage an dem Abend, sondern es war gut, dass man sich da erstmal so ein bisschen rausgehalten hat. Weil meine Wahrnehmung
Aber das
ist schon,
wussten wir ja auch nicht so, ne?
Die Leute,
Also
die
ich
haben
meine, das ist
die,
Glück gewesen am Ende jetzt.
ja. Aber die Leute haben die Nase voll von der Ampel gehabt, ja. Aber meine Wahrnehmung war trotzdem immer, dass die Leute die Nase voll hatten. Aber auch trotzdem jetzt nicht an sich die Ampel kacke finden, sag ich mal, oder die Bundesregierung so, sondern eigentlich erwarten, dass man sich einfach zusammenrauft, ja. Dass man zusammenarbeitet, dass man zusammen konstruktiv nach vorne geht und Dinge bewältigt bekommt. Und wenn man davon ausgeht, dass die Leute das auch so finden, ist es, glaube ich, gut, wenn man da an so einem Abend eben sich nicht hinstellt und so krass mit dem Finger auf die anderen zeigt, sondern erstmal sagt, hey, das war
Ja.
jetzt gar nicht nötig, dieses Ende der Koalition, es ist aber irgendwo folgerichtig. So, deswegen war das dann, glaube ich, einfach doch der Lage angemessen. Genau.
Und als Einzige finde ich der Lage wirklich angemessen. Also eben, es war, ich fand es wie gesagt durchaus erfrischend und auf eine Art auch richtig, dass es jetzt nicht das vorbereitete, abgelesene war, egal wie viel Kalkül da jetzt dahinter steckt oder nicht. Fand ich persönlich als Bürger, sage ich mal, gut. Und ich finde auch tatsächlich auch danach, also auch die Interviews von Robert und so weiter, einfach dieses, ja, auch differenzierte, will ich mal sagen. Also irgendwie gar nicht so diese Schuldzuweisung, sondern wirklich die Überlegung oder auch das Eingeständnis, ja, da lief viel nicht richtig und wir haben Fehler gemacht. Ich finde es so, das hat ja auch, also da wirkt man ja einfach auch wie ein Mensch. Und nicht wie ein Roboter. Und
Das
das
stimmt.
fand ich auch gut, weil ich fand es wirklich, also muss ich sagen, dann auch wieder erschreckend, dann später, als Scholz bei Mioska zu Gast war im Studio, muss ich,
Ja.
also ich finde das unglaublich, da sitzt da der
Dieser
Bundeskanzler,
Typ.
weiß nicht, 1,5 Stunden oder was, und dass dem nach den vergangenen 3 Jahren, nachdem gerade eben ihm seine Regierung unterm Arsch weggebröselt ist, sitzt er wirklich und hat kein einziges Mal die Chuzpe zu sagen, jo, da war vielleicht nicht alles ideal. Also das finde ich unglaublich. Ich weiß gar nicht, was ich
Ja.
dazu sagen soll. Entweder das scheint auch eine Taktik zu sein und er denkt, Trump kann seinen Leuten ja auch erzählen, was er will und sie wählen ihn trotzdem, dann klappt es bei mir auch, was eine Fehleinschätzung sein dürfte. Oder er leidet wirklich an einer Art von Realitätsverlust, die ihn eigentlich wirklich auch disqualifiziert als Bundeskanzler. Also ich finde es richtig erschreckend. Und das muss ich sagen, hat
Das
Robert
stimmt.
oder haben die Grünen von Anfang an da einfach normal, glaubwürdig, wie normale Menschen gemacht. Ja. Das ja. fand ich schon.
Ich finde es gut, dass wir jetzt einen Special Guest hier in der Leitung haben, live zugeschaltet aus Berlin, Boris Pistorius, und fragen können, was ist seine Haltung zu Olaf Scholz? Nein, er ist leider, nicht, genau. leider nicht zugeschaltet, ja. aber ja. Das ist ja etwas, was man so auch nicht, also das war ja auch eine ganz verrückte Nummer eigentlich, ja, also weil da war dieser krasse Moment von Olaf Scholz erstmal an dem Abend, wo man dachte, boah, jetzt haut er einen raus, und ja. dann war es aber so, dass ein Tag verging und noch ein Tag verging und noch ein Tag verging und niemand hat irgendwie gesagt, ja, natürlich ist Olaf Scholz unser Kanzlerkandidat ja. und Olaf Scholz wird jetzt ja. hier im Vorstand oder im SPD-Präsidium zum Kanzlerkandidat erkoren. Und ja. dann gab es auch, weil die ganze Dynamik sich ja änderte, auf einmal Stimmen innerhalb der SPD, aus Landesparlamenten aus Hamburg zum Beispiel.
Und durchaus prominente
Stimmen. Ja, auch prominente Stimmen, ja. Franz Müntefering. Und es gab auch nochmal ja eine Debatte im Deutschen Bundestag, eine Regierungserklärung ein paar Tage danach, wo Olaf Scholz gesprochen hat, wo Friedrich Merz gesprochen hat. Robert Habeck war leider noch in Lissabon, weil der Flieger kaputt war. Aber
Sinnbild auch wirklich für den ganzen Zustand.
Ja, das stimmt, aber das waren ja sogar neue, muss man immer sagen. Es war ein neuer Flieger. Aber
ich bin mir nicht sicher, inwieweit es das besser macht, aber ja, gut. Ja.
Die Leute bei uns aus dem Verteidigungsausschuss, die da Kontakt haben zur Luftwaffe, die haben gesagt, es ist sehr schwierig, einen Regelbetrieb aufrechtzuerhalten bei diesen Flugzeugen, die nicht im Dauerbetrieb sind. Ja? Und deswegen gibt es da immer.
Die sind ja nicht dafür gebaut, so mal hin und wieder zu fliegen, sondern eher so für Linienflüge genau. einfach am Stück quasi. Ja.
Das
ja.
ist wohl das Problem tatsächlich technisch. Aber gut, anderes Thema, machen wir auch mal eine Folge zu. Nein, aber.
ja.
Genau, und da in dieser Rede war es auch schon so, dass Olaf Scholz eigentlich nicht so zupackend und nach vorne gerichtet und
komisch
unterwegs war.
Ganz anders wie sonst.
Und da gab es da auch Spiegelberichte, dass Abgeordnete aus der SPD so gesagt haben, oh, wie schwach, Annalena Baerbock, die war viel besser in ihrer Rede und so. Und dann gab es, also es sah einfach alles danach aus, dass jetzt Boris Pistorius der Kanzlerkandidat wird. Die ganze Inszenierung, Choreografie innerhalb der SPD war irgendwie so darauf angelegt, hatte man das Gefühl, dass jetzt irgendjemand versucht, Olaf Scholz davon wegzudrängen, dass er Kanzlerkandidat wird, oder es vielleicht sogar schon selber wusste, aber man einfach noch einen Übergang schaffen wollte, weil dann auch noch die beiden Flügelsprecher aus dem NRW-Landesverband, dem stärksten Landesverband eigentlich innerhalb der SPD, sich geäußert hatten und gesagt haben, ja, hier Boris Pistorius bekommt ja sehr viel Zuspruch in der Bevölkerung. Und was ist das Ergebnis? Boris Pistorius sagt, er will es gar nicht werden, obwohl er eigentlich nur nicht Papst werden wollte. Aber ja. Also das war auch
ganz raffiniert. Ich bin gespannt, welche großartige politische Strategie da dahinter steckt diesmal. Dass man wirklich, also ich habe ein Interview gelesen, das fand ich ganz gut, oder eigentlich nur im Spiegel ein Zitat von irgendeinem SPD-Mitglied, der auch gesagt hat, ja, wir haben den beliebtesten und den unbeliebtesten Politiker des Landes in unseren Reihen und wir schicken den unbeliebtesten ins Rennen. Da hält man uns halt für bekloppt. Ja, und da muss ich sagen, auf den Punkt gebracht. Also ich bin wirklich gespannt. Also Olaf Scholz scheint ja mal wieder davon überzeugt zu sein, dass er auch die Wahl gewinnt, ja, egal wie. Und fairerweise muss man sagen, auch beim letzten Mal hätte ich kein Pfifferling drauf gewettet, dass er Bundeskanzler wird, und er ist es geworden. Also da war sein Glaube offensichtlich richtig.
Ja, aber man sollte sich hüten, zu große Töne zu spucken. Das stimmt.
Genau.
Ja.
Aber
genau.
Also, aber trotzdem
ja, aber fehlt so mir Rückstand wie jetzt gab es noch nie.
Ja, also trotzdem fehlt mir aktuell die Fantasie, wie um Himmels Willen die das machen wollen. Und ich verstehe auch nicht, also dass da auch nicht ein Klingbeil einfach mal anruft und sagt, Olaf, du, es tut mir leid.
Das ja, laut Medienberichten waren ja Lars Klingbeil und Rolf Mützenich die beiden Köpfe, die das eben verhindert haben. Ja, weil die Einzelinteressen haben in dieser ganzen Geschichte und lieber Olaf Scholz wollten.
Ich glaube, das ist so, also da kann man ja wieder mal auch viel davon lernen, wie so Binnenlogiken von Parteien gegenüber von eigentlich quasi normal, also
Menschen.
Menschen normal, genau, anders funktionieren, so, ja. Und ich glaube, also, die einzige Strategie, finde ich, die man sich irgendwie da zusammenreimen kann, die hinter diesem ganzen Ding steckt, ist quasi, also irgendwie, man hat eigentlich diese Wahl abgeschrieben bei der SPD. So, also die haben gar nicht mehr vor, so richtig zu gewinnen und wollen vielleicht auch nicht jetzt den Pistorius verbrennen oder der will sich selber nicht verbrennen, er ist ja auch nicht sozusagen darauf vorbereitet. Also die SPD hat ja auch einfach schon scheiß Erfahrungen gemacht mit so, ich sag mal, etwas verstolperteren Kandidaturen. Ich glaube, bei Peer Steinbrück war das ja irgendwie so ähnlich, dass da auch, also ja, oder auch der berühmte Schulz-Zug, ja, so der, also weil halt quasi das nicht gut vorbereitet war und die jeweils nicht im Willy-Brandt-Haus irgendwie ihre Leute hatten, die dann auch so einen Wahlkampf für sie machen konnten. Und weil die SPD ja auch die ganze Erzählung für den Wahlkampf eigentlich schon geschrieben hat, und die passt halt nun mal gar nicht zu Pistorius, weil alles läuft ja darauf hinaus, dass Scholz sich inszeniert als der besonnene Friedenskanzler gegenüber dem Heißsporn Merz und so. Und das würde ja mit Pistorius überhaupt nicht aufgehen, einfach diese ganze Geschichte. Also es wäre ja ein völlig anderer Wahlkampf und ich
Ja,
glaube,
so ein
die haben in
richtiger
der SPD.
Heißsporn ist Boris Pistorius jetzt auch nicht. Also.
Nein, aber der hat zumindest zur Ukraine eine deutlich andere Haltung
Ja.
als Olaf Scholz. Ja, so. Also wer das Wort kriegstüchtig benutzt in der SPD, steht jetzt nicht direkt, glaube ich, auf der Scholz-Linie. Und das ist aber das, wo halt, also die SPD-Binnenlogik einfach aus Angst, wir müssen jetzt unser Wahlkampfkonzept umschmeißen und irgendwas ganz anderes machen, in der kurzen Zeit dann das gestochen hat. Und für Lars Klingbeil, so dem werden ja auch Ambitionen nachgesagt, ist es natürlich auch besser, jetzt quasi einfach zu verlieren und dann räumt er die Trümmer zusammen und macht irgendwas Nettes in einer großen Koalition. So stelle ich mir vor, ist sein Plan vielleicht. Aber was er auf jeden Fall nicht auf dem Schirm hat, und das gilt für die ganze SPD, finde ich, weil das Nette ist ja, die rackern sich da jetzt ab seit einiger Zeit und sie haben einfach völlig übersehen, dass wir in der Zwischenzeit total an ihnen vorbeiziehen. Also weil einfach bei uns das richtig gut gelaufen ist, auch mit der BDK und der Inszenierung
Ich
und
wollte gerade sagen, die Robert
Wahl von
Habeck
Rudolf.
Krönungsmesse.
Die Robert Habeck Krönungsmesse, genau. Ja, das hat schon gut funktioniert. Aber bevor wir über Robert Habeck reden, mir ist einfach in den letzten Wochen eine Person krass positiv aufgefallen und ich glaube, das muss man einfach einmal hier würdigen. Und zwar,
Bijan
genau, nein.
Wer?
Ricarda. Was ist eigentlich los mit Ricarda? Das ist unglaublich. Ich finde, seit die zurückgetreten ist sie also so eine coole und großartige Politikerin, es ist der Wahnsinn. Also ich meine, die war auch als Parteivorsitzende wirklich nicht schlecht, aber jetzt ist es echt nochmal eine Nummer krasser. Und diese BDK-Rede, das war wahrscheinlich, also diese selbstkritische Rede, die sie da gehalten hat, die beste BDK-Rede seit, ach, keine Ahnung, also bestimmt seit vielen, vielen Jahren. Fand ich richtig, richtig
Da
gut.
hat man sich direkt gefragt, warum wird die denn nicht Parteivorsitzende? Ja.
Ich finde, sie hat auf jeden Fall auch sehr kluge Interviews gegeben, sei das nun bei Markus Feldenkirchen oder auch in der Zeit, wo man, finde ich, allen, die Politik machen, kann man da, finde ich, viel mit draus rausziehen, weil sie auch viel darüber gesprochen hat, dass man ja in der Politik oft in Sachzwängen oder vermeintlichen Sachzwängen oder irgendwelchen Erwartungen an Rollen, an Verpflichtungen ist und wie man vielleicht sich dann davon auch ein Stück weit befreit oder frei machen kann, was ihr jetzt nicht so gelungen ist, aber das ist etwas, was man sich da gut anschauen kann. Ich will noch eine Sache sagen zu Boris Pistorius. Und da will ich kurz aus dem Internet vorlesen,
Ja, dafür
weil
machen
ich
wir einen
einfach, wenn
Podcast.
wir über Boris Pistorius reden, dann finde ich, passt das gerade sehr gut. Dieser Ministerpräsident aus Bayern hat vor ein paar Tagen einen ja dann doch recht lustigen Tweet abgesetzt, würde ich sagen, weil er hat geschrieben, hatte zwei interessante Begegnungen in den letzten Wochen und hatte da dann dieses Foto mit.
Ja. Marcel zeigt uns gerade ein sehr schönes Foto von Söder mit, also man könnte sagen, entweder zwei Fotos von Söder mit Pistorius oder zwei Fotos von Söder mit Laschet. Man weiß es nicht so genau, aber es ist schon krass.
Ja, ja. Und aber Armin Laschet hat darauf auch reagiert auf Twitter und hat geschrieben, Frühstück in München ist besser als jedes Festmahl in Berlin. Schön, dass wir uns gleich zweimal gesehen haben.
Ja, ja. Ja. Der war auch bei Maischberger und das fand ich auch super witzig. Sie hat ihm ja so, ich werde diese so Kacheln gezeigt mit, ich glaube, es waren wahrscheinlich 20 Bilder, Pistorius oder Laschet. Und hat irgendwie erzählt, dass das jetzt so der neueste Gag ist beim Internet, wenn man sich irgendwo anmeldet und beweisen muss, dass man kein Roboter ist, dass man quasi da unterscheiden muss, wo ist Pistorius und wo ist Laschet und so. Und da hat er gesagt, ja, ist ja leicht, die ganze obere Reihe ist schon mal Pistorius und so. Und es war gar nicht so. Also er geht da wirklich extrem, extrem witzig
Ja,
um. Also,
ja. Ja, gut, ich meine,
ja, auch ein cooler Typ geworden.
der Laschet, das wissen wir ja, der lacht halt einfach auch gern, gell? Aber du, ein Humor, der gern mal einen schmunzeln.
Ja, ja, aber ich werde Armin Laschet zu ewig dankbar sein, dass er Markus Söder als Kanzler verhindert hat. Also,
Das stimmt.
Ja.
Das muss man, da müssen alle Demokraten ihn auch
Da müssen alle
einfach
zusammenhalten.
Dankbar sein, ja.
Also und auch mit einem großen persönlichen Opfer, das muss man einfach sagen. Hätten auch nicht viele gemacht. Kann man ihm wirklich nur hoch anrechnen. Ja.
Ja.
Absolut.
Hätten nicht viele gemacht, das dachte man auch bis vor ein paar Monaten bei der Frage, willst du Mitglied bei den Grünen werden? Mittlerweile ist es ein bisschen an, das sind die Premium-Überleitungen. Das sind die
Es wirklich,
Premium-Überleitungen.
also ich, als hättest du mal beim Radio
Ja,
gearbeitet.
es ist
Naja.
Morgenmagazin tauglich. Naja, auf jeden Fall.
Traurig, aber stimmt.
Ja.
Das Morgenmagazin reicht.
So, auf jeden Fall viele neue Mitglieder bei den Grünen. Also seit dem Ampel aus, ich glaube, es sind jetzt 3 Trillionen, wenn ich es richtig gerechnet habe, die seitdem dazugekommen sind. Und das ist natürlich
Also wenn die
erstaunlich.
uns alle wählen, haben wir schon die absolute Mehrheit eigentlich bei der
Ja,
nächsten Bundestagswahl. Ja.
so sieht's aus. Aber es ist ja schon irgendwo faszinierend, ja. Also es ist jetzt ja nicht so, dass man da jetzt so zwingend sagen muss, oh, Ampel aus, juhu, jetzt habe ich Bock auf Politik, ja, jetzt will ich mich einbringen. Und auch bei
Ja.
den anderen Parteien sind ja ein paar Mitglieder dazugekommen, bei uns aber exorbitant viele und vollkommen unvergleichlich mit den anderen. Aber also wir haben hier ein Mitglied in Ulm, mit dem haben wir geredet und das war ganz spannend, weil der hat gesagt, sein Mitbewohner und er, die haben sich überlegt, sie müssen jetzt was machen, die Wahl von Trump und das Ende der Ampel, man muss sich politisch einbringen. Und haben aber gesagt, nicht nur politisch, sondern sein Mitbewohner, der wird auch Mitglied bei den Grünen, aber der fängt auch noch beim THW an. Sowas ist auch immer eine gute Sache, sich ehrenamtlich zu engagieren. Also insgesamt einfach so ein Booster, sich, sage ich mal, fürs Gemeinwohl einzusetzen. Und jetzt so viele bei uns Grünen auch, ist natürlich
Aber
auch
das
eine
kann
schöne
ja auch
Geschichte.
umgekehrt bedeuten, weißt du, so, also die da oben kriegen es nicht hin, jetzt müssen wir es selber machen. Ich meine, also nicht ganz von der Hand zu weisen, aber ja, finde ich eine spannende Motivation. Und aber gut, dass sie zu uns kommen. Ja.
Ja.
Ja, finde
Ja,
ich,
also, ja.
kann ich natürlich auch eigentlich nur positiv sehen. Und ich spür's ja.
Nee, also
Ja.
da muss man auch mal die Nachteile besprechen.
Ich hab immer so ein bisschen Angst, wenn ich dann
Viele Mitglieder,
höre.
viel Aufwand.
So, ja, und nee, wenn ich dann
Ja.
höre, wie dann halt das jedes neue Mitglied quasi da abgefeiert wird, und das ist zwar erstmal nachvollziehbar, aber noch geht es ja schon auch darum, dass Menschen einen wählen. Und ich sag mal so, also wenn es so weitergeht, dann haben wir es, dass alle, die uns wählen, auch Mitglieder sind. Ja, also, aber das nicht im positiven Sinne. Ja, also da muss man auch
Ganz
ein bisschen
bestimmt,
aufpassen. Und ja, was würde ich eigentlich sagen? Naja, egal. Also ich finde es eigentlich, wie gesagt, grundsätzlich schon auch gut, dass die Leute da motiviert sind. Ja,
aber du
aber ich würde
möchtest
es
noch mal
jetzt
darauf
auch nicht.
hinweisen, dass du schon zu den Grünen gekommen bist, als es noch überhaupt nicht cool war. Ja.
Also, entschuldige mal, ich finde immer noch, dass wir ein gutes Stück davon entfernt sind, zu sagen, wow, richtig cool bei den Grünen zu sein. Also, so einen Stimmungsumschwung habe ich jetzt auch noch nicht wahrgenommen. Aber ja, also wir profitieren im Moment ja einfach nur davon, dass SPD und FDP absolut lächerlich sich machen, ja, mit allem, was sie gerade so getan haben in den letzten Wochen. Warten wir mal ab, wie es wird. Ja. Ich habe mir auch heute übrigens erst vorgestellt, was macht wohl Friedrich Merz? Also ich stelle mir richtig vor, der sitzt im Konrad-Adenauer-Haus oder, in seiner Villa oder in seinem Privatflugzeug oder in seinem Hubschrauber, weiß ich nicht, ja. Sitzt er da so richtig.
Mit
so
seiner Dubai-Schokolade in der Hand.
Mit seiner Dubai-Schokolade in der Hand, so richtig die Hände hinterm Kopf verschränkt und denkst so, ja, brauche eigentlich nichts machen. Brauche eigentlich keine Leute, das mit Plakaten sparen wir uns. Ich brauche keine aufhängen. Das machen die anderen für mich. Ja. Ich habe den gar nicht mehr wahrgenommen.
Also Moment mal. Er hatte ein super Video verbreitet, wie er im Konrad-Adenauer-Haus in so einem Großraumbüro war, das glaube ich saß. Und irgendwie, also das muss man vielleicht in die Shownotes packen, da hat er so erzählt, als würde er gerade irgendwie aus dem Exil, aus einem Bunker, eine Rede halten ans Volk, wo er quasi gesagt hat, liebe Leute, liebe Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, es ist schlimm, die Bundesregierung ist nicht mehr handlungsfähig, die Ampel besteht nicht mehr, aber bleiben Sie zuversichtlich, wir als CDU, wir sind bereit, wir bereiten uns darauf vor, die Regierungsverantwortung zu übernehmen, halten Sie noch durch bis zum 23. Februar. Dann kommt Friedrich Merz und wird sie aus den Zwängen befreien. Also, ich habe es ein bisschen überspitzt dargestellt, aber wenn man das Video sieht, das ist wirklich so ein bisschen auch anmaßend. Und ich glaube, da liegt schon noch ein bisschen eine Gefahr für die CDU, weil Friedrich Merz ist ja immer noch unbeliebt. Also,
das darf man nie vergessen,
wie unbeliebt er ist. Und sobald er einen Satz über das Thema Frauen sagen muss, kommt aber hier guten Tag, ja. Bernd Stromberg.
Also. Stimmt. Ja, ich verstehe auch, warum man den in letzter Zeit so wenig sieht, aber ich glaube, dass das dass die CDU das macht, so die versuchen ihn ja zu verstecken, weil ich meine, wir wissen alle, der größte oder der schwierigste Gegner von Friedrich Merz ist Friedrich Merz, ja, so, also das heißt, der Einzige, der den schlagen kann, sozusagen, ist wahrscheinlich er selber, und wir hoffen alle, dass das passieren wird, weil ich glaube, wenn man den loslässt und irgendwo Reden halten lässt oder in Talkshows setzt oder so, dann passiert ja immer was, das auch zu einem kleinen Skandälchen mal mindestens geeignet ist. Insofern würde ich anstelle der CDU in dieser heiklen Phase, also im Grunde im ganzen Wahlkampf, einfach nur mit Pappaufstellern von Merz operieren, die nicht sprechen können. Ja? Oder muss irgendwie so, also keine Sprechrollen, keine Sprechauftritte bekommen im Wahlkampf.
Ja. Naja, ich sag mal so, über irgendwelche Eigenschaften wird er schon verfügen.
Ja. Wir gönnen es ihm.
Ja. Über irgendwelche Eigenschaften wird er schon verfügen. Schön.
So. Merkel ist echt, das sind so herrliche Spitzen.
Ja. Kauft ihr das Buch? Lest ihr es?
Es liegt schon im Wohnzimmer hier, ja.
Ah ja.
Also ich werde es nicht lesen, aber es wird einen prominenten Platz im Bücherregal bekommen.
Müsst ihr zumindest ein Autogramm geben lassen, ja, wenn du es nicht mal siehst.
Ja. Ja.
Also ich habe übrigens beschlossen, ich werde es nicht lesen. Ich habe kurz das Spiegel-Interview, das sie gegeben hat, gelesen, und das war ja durchaus unterhaltsam. Eben auch mit diesen.
Aber Spitzen. Alle sagen auch, die das Buch gelesen haben, das Spiegel-Interview ist ungefähr 20 Mal so unterhaltsam wie das Buch.
Genau, und witzigerweise sagt das der Spiegel selbst ja auch. Also ich habe da dann auch eine Buchkritik gesehen, die auch, wo mehr oder weniger sinngemäß drin stand, dieses Buch liest sich wie Merkel, also als hätte es Merkel selbst geschrieben. Und also 750 Seiten starke Regierungserklärung von Angela Merkel. Dafür gebe ich keine 40 Euro aus. Also tut mir leid, da bin ich Schwabe.
42.
Ja.
42, yes, das
glaube ich.
Ja. Nee, also ja, schade, aber bestimmt interessant für manches.
Ich kann, gereicht. Also ja. 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 Ich wünsche es mir auch nicht zu Weihnachten. Also
genau. was nichts mit Merkel zu tun hat. Ich dachte wirklich, das könnte interessant werden, aber es steht so ein bisschen drin, dass eigentlich es keine Erkenntnisse gibt. Und wenn das dann schon in der Buchbeschreibung drinsteht, es gibt nichts Neues, dann finde ich 750 Seiten recht lang.
Ja. Mal schauen. Ich habe es auch schon gehört, dass es nicht so gut sein soll, aber
du wirst es ja eh nicht lesen. Also
ich werd mich mal reinkämpfen. Bücher im Wahlkampf sind ja auch immer mal wieder so ein Thema.
Gerade bei den Grünen.
Ja. Ist bei den Grünen auch immer mal wieder ein Thema. Robert auch Habeck hat jetzt ja ein Buch geschrieben, das irgendwann veröffentlicht wird. Ach egal, die Überleitung ist egal. Ich will über Robert Habeck reden. Robert Habeck ist jetzt der Kandidat für die Menschen in Deutschland. Oder wie man auch sagen kann, Kanzlerkandidat der Grünen für diese Bundestagswahl. Und das muss man einfach nochmal sagen, weil darauf wollte ich natürlich einfach hinaus. Klar, die neuen, vielen neuen Mitglieder, die sind nicht unbedingt Wählerinnen und Wähler, aber das zeigt, dass es schon noch viele Leute gibt, die richtig Hoffnung haben.
In also die neuen Mitglieder sind hoffentlich Wählerinnen und Wähler.
Ja, das wäre gut, aber die sind ja nicht nur die, also du weißt, was ich meine. Auf jeden Fall,
ja,
sie okay. geben, es zeigt, dass es noch Leute gibt, die was von den Grünen erwarten, die da positiv eingestellt sind, die da Hoffnung haben. Und es gibt uns natürlich schon auf eine Art und Weise auch Rückenwind in der aktuellen Lage. Mit Blick auf den Beginn des Bundestagswahlkampfes. Und jetzt wurde auch noch Robert Habeck zum neuen Kanzlerkandidaten gewählt. Wir haben neue Bundesvorsitzende. Also gerade funktionieren Dinge sehr richtig. Aber der Wahlkampf geht noch nicht richtig los. Und mein Gefühl ist, dass wir gerade auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber auch gerade nicht so krass im Visier sind der anderen Parteien. Ja, und auch der Öffentlichkeit, ja. weil sich gerade ja. viel auf FDP und SPD fokussiert und sich das natürlich wieder schnell drehen kann, weil du vorhin meintest, Lena, dass wir gerade so ein bisschen, also es gibt ja Umfragen, wo wir jetzt gleich auf sind mit der SPD,
ja, mit der SPD.
Und da man ja. schon so einen Trend spürt, aber es ja. kann sich ja schnell wieder drehen und das Spannende wird ja sein, wie wir diesmal darauf eingestellt sind, wenn wir so Angriffen ja. ausgesetzt werden, wie wir uns wehren, ja. ob wir es überdramatisieren, ob wir uns verschämt wegstellen, ja.
Ja, ja. Oder ob wir vielleicht einfach mal das machen, was man mit Angriffen macht, nämlich sie parieren und zurückangreifen.
Ja.
Ja, das wäre ja auch mal was. Das
wär mal, es wäre ein ganz neuer Ansatz. Es wäre wirklich was ganz Neues, ja. Ja. Nee, ich finde auch die BDK, ich habe sie leider nur im Fernseher verfolgt, weil ich hatte Corona und bin zu Hause geblieben, weil ich dachte, so das hilft jetzt auch nicht vor so einem Wahlkampf, wenn man alle anderen ansteckt. Die sollen ja Wahlkampf machen, während ich leider ausfalle. Ja. Genau. Und bin deshalb zu Hause geblieben. Aber ich fand auch die Stimmung auf dem Parteitag, was man so gehört hat, was man auch gesehen hat in den Bildern und so, das war richtig, richtig gut. Und ich hatte am Anfang echt Sorge, ob dieser Parteitag gelingen kann, weil es ja so irgendwie bevor das mit der Ampel passiert ist, wirkte das ja alles so, oh Gott, okay, ja, wir diskutieren irgendwie über die, genau die Themen, die die Leute gerade nicht so besonders beschäftigen und über die Themen, die die Leute beschäftigen, da diskutieren wir irgendwie an ihnen vorbei und so, also so schien das am Anfang und dann wählt man irgendwie diesen neuen Bundesvorstand und da gab es ja auch im Vorfeld schon ein paar, ich sag mal, personelle Herausforderungen, nicht an der Spitze, aber sozusagen im Rest des Bundesvorstands und dann wurschtelt man irgendwie noch diese Kür von Robert Habeck hin, der aber nicht Kanzlerkandidat genannt werden will und so und dann macht das irgendwie ein Spitzenduo und also es erschien mir alles so, ob das gut wird. Und dafür muss ich sagen, war ich extrem positiv überrascht, weil es machte einen sehr, sehr guten Eindruck. Mhm. Marcel, ja. Du warst auch da, oder? Alex, warst du in Wiesbaden?
Nee, ich habe einen Job.
Ja.
ja. Ja.
Das ist am Wochenende.
So was kenne ich nicht.
Als Oberbürgermeister ja, nee. Arbeitet man doch Montag bis nee, eigentlich Dimido, oder? Dimido, nicht Montag bis Dimido.
Von Dimido. 9 to 5. Ja. Ja, genau, so sieht es aus, ja. Nein, ich hab den Parteitag ehrlich gesagt gar nicht verfolgt, also weil ich wirklich Termine hatte, nicht weil es mich nicht interessiert hätte. Wobei ich dann dachte, vielleicht wäre so ein Parteitag ohne eine bereits angekündigte Neuwahl ist sogar noch spannender geworden, weil das wäre dann so ein bisschen, dann hätte man noch die Frage diskutiert, ob Robert jetzt Kanzlerkandidat werden soll oder nicht. So war es halt wirklich dann diese Krönungsmesse, aber ja, habe auch gehört, es war ganz nett.
Ja, also ich fand's super. Nee, also doch war's super. ich glaube, dass es so für uns als Partei insgesamt auch gut gewesen wäre, wenn man ein paar Dinge mal abgestimmt hätte. Ja, aber
ja.
Nun ist es so, dass man natürlich sich in dem Parteitag zeitlich in einem Korridor befindet, wo auch der Wahlkampf schon losgeht und es da natürlich dann schon auch nochmal um die Frage geht, was bringen wir nach vorne und wie geschlossen sind wir als Partei, das finde ich war alles ganz gut. Ich bin ja auch voll dabei zu sagen, Robert, unser Kanzlerkandidat, ich finde man kann das machen, das ist ein Angebot für die Menschen. Warum sollte man das nicht machen? Olaf Scholz wurde auch bei 12% aufgestellt. Kann man machen. Mhm. Und die personellen Alternativen sind jetzt ja nicht so erquicklich, dass man da sagen sollte, ja, Also irgendwie Kanzlerkandidaten aufgestellt, Olaf Scholz, Friedrich Merz, Alice Weidel. Also da kann man auch, finde ich, Robert Habeck auf jeden Fall in der Reihe haben. Aber was mir ein bisschen zu viel ist, sind so Habeck vor Kanzler-T-Shirts, die bei der PDK hier und da getragen worden sind, oder diese Kanzler-Era.
Hast du etwa auch kein Armbändchen?
Nee, ich habe auch kein Armbändchen, Kanzler-Era. Ja. Ich bin bei vielem dabei, bei vielem Gehype, bei vielem Support, aber das ist mir ein Müh drüber.
Ein Müh?
Ja.
Ja, finde ich auch ein bisschen. Ich will da auch niemand die Stimmung verderben, aber jo. Können sich alle auch mal wieder beruhigen jetzt. Und,
nee, es darf auch machen, wer will. Habe ich jetzt irgendwie auch kein Problem mit. Aber irgendwie ist es so, also wenn jetzt so Leute so von draußen drauf schauen, dann denken die sich vielleicht doch auch,
die spinnen ja doch.
Ja, gut. Aber ich weiß schon, was du meinst. Also ich habe auch nicht das Bedürfnis, mir so ein T-Shirt anzuziehen oder so ein Bändchen an den Arm zu machen. Aber irgendwie ist es auch ganz süß. Also ich finde auch im Internet ist es krass, so auf Instagram. Also klar, wir leben ja alle da auch irgendwie in so sehr grünen Blasen. Aber diese unglaubliche Begeisterung für Robert Habeck, die da um sich greift, die ist schon auch krass. Also auch so krass, dass ich wirklich auch nicht jedes Reel darüber angucken möchte, weil es mir dann schon auch irgendwann auf die Nerven geht. Aber ich denke, so, das ist ja auch gut, wenn es uns ein bisschen auf die Nerven geht und man das Gefühl hat, es ist zu viel, dann wissen wir ja, ist es gerade genug, damit es irgendwie draußen auch ankommt. Und es ist ja nicht schlecht, wenn man als Kanzlerkandidat Menschen begeistern kann und wenn es auch nur die eigenen Anhänger sind. Das ist ja mal für den Anfang gar nicht so übel. Olaf Scholz wäre froh darüber.
Ja. Stimmt. Ja.
Ja,
nein, ich finde es schon auch, also natürlich auch strategisch, wahlkampfmäßig irgendwie auch sinnvoll und naheliegend, dass man seinen eigenen Kandidaten gut findet. Ja, das haben vielleicht viele vergessen, aber das sollte eigentlich auch so sein. Also von dem her alles gut. Und Robert hat tatsächlich ja auch einen guten Auftritt. Also auch seine Rede zum Beispiel. Und das ist mir aufgefallen. Das war ja am Sonntag dann. Sonntag. Genau, da war ich bei meiner Oma zum Essen zu Besuch. Und es lief bei ihr.
Termine.
Nee, das war ein privater Termin, der ist auch wichtig. Ja. Die Frau ist 82, Absolut. Also da muss ich dann auch mal hin. Und da lief tatsächlich bei ihr der Fernseher. Und es lief die Rede von Robert. Und sie hat gesagt, ich hätte ja gar nicht gewusst, dass der so schwätzen kann. Ja, und da habe ich gefragt, wie, hast du den noch nie reden
das
hören?
Stimmt,
und, und natürlich hat ja meine Oma den noch nie so reden hören, weil man hört als normaler Mensch, da sind wir ja auch in unserer Politik-Bubble, wir hören reden, aber normale Menschen hören die vielleicht mal in der Tagesschau. Und das hat sie angeguckt und sie war danach, hatte ich wirklich das Gefühl, okay, sie kann sich wohl wirklich vorstellen, die Grünen jetzt nicht nur aus Solidarität gegenüber ihrem Enkel zu wählen, sondern vielleicht, was er habe, gut findet. Merz findet sie schrecklich, das war für mich schon mal auch erleichternd.
Frau. Also ich meine.
Ja, sie ist eine Frau und war Krankenschwester, also im Gesundheitswesen gearbeitet. Ja.
Von dem her, für Friedrich Merz also keine Leistungsträgerin.
Ich muss jetzt nochmal kurz nachfragen, weil es mich jetzt ein bisschen verunsichert. Normale Menschen hören gar nicht so einstündige Parteitagsreden von Politikern.
Ja, also Marcel, ich kann dich beruhigen. Also Parteitagsreden werden, glaube ich, tatsächlich nicht so viel geklickt. Wobei mein Vater hatte mal den ehrgeizigen Plan, bei der Grünen Jugend irgendwie meine allererste Parteitagsrede halten durfte, der mehr Klicks als der von Cem Özdemir zu verpassen. Und deswegen hat er die sehr, sehr, sehr oft auf YouTube angeklickt. Genau. Aber ich glaube, abgesehen von dieser sehr speziellen Konstellation, liebe Grüße an Papa, ist es tatsächlich wahrscheinlich kein so beliebtes Format, ganz im Gegensatz zu Bundestagsreden, weil die werden wirklich, wirklich viel gehört. Also deswegen da kann man sich, glaube ich, sicher sein, dass man damit richtig, richtig viele Leute erreicht. Deswegen immer in voller Länge auf jeden Fall auch veröffentlichen, überall einstellen. Das wird geklickt ohne Ende.
Ah ja, okay. Ja doch, das ist auch meine Wahrnehmung, ja.
nicht zu vergessen einstündige oder anderthalbstündige Politik-Podcasts,
ja.
Die werden natürlich auch wahnsinnig gehört.
Sehr, sehr gerne.
Also, auch hier wieder Grüße an meinen Papa.
Ja.
Grüße an Lenas Papa.
Wir müssen, nachdem wir jetzt darüber geredet haben, dass es verdammt gut läuft bei den Grünen, müssen wir jetzt mal noch über eine andere Partei reden, die noch im Deutschen Bundestag vertreten ist. Die FDP, die ja wirklich, also die haben einen richtigen Lauf. Ja? Also da
da läuft es richtig.
Da klappt alles. Nee, weil ich möchte jetzt gar nicht so.
Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh. Oder wie war das?
Ja, ja. Ich will jetzt gar nicht, also darf jetzt dann nicht so gehässig sein, ja. Also.
Vor allem nicht der FDP gegenüber. Ich meine, das nie würden wir sowas tun.
Nein. Es ist ja auch eine liberale Partei und dieses Land braucht eine liberale Partei. Es wäre nur gut, wenn es mal eine gäbe. Nein. Was ich sagen will, ist einfach, ja, hier, Christian Lindner hat dann auch so eine Rede gehalten und wollte eigentlich das Ende der Koalition ja wirklich herbeiführen. Und dann gab es ja diesen Zeitartikel vor ein paar Wochen, am Wochenende der BDK wurde der öffentlich, wo es schon da diese Berichte gab, dass sie sich immer wieder getroffen haben in Potsdam, in einer Villa, treffen in einer Villa in Potsdam, immer sehr, sehr ratsam.
Ja. Ja. Kann man und, für alles immer gut empfehlen, ja.
Und da waren die und haben darüber gesprochen, wie sie das Ende der Ampel einläuten. Und jetzt sagen die ja immer, also die wabern ja selber hin und her zwischen, ja, es musste doch endlich mal passieren, niemand mehr wollte die Ampel und wir haben es endlich beendet. Und auf der anderen Seite sagen sie ja sowas wie, nein, man musste auf alles vorbereitet sein, der Scholz hat es ja beendet. Das ist ja schon sehr inkonsistent und ein Teil des Problems. Aber jetzt die ganze Krönung, die Veröffentlichung dieser Tage, die Pyramide, die als politisches Meme in die Geschichte eingehen wird, dass man wirklich sich überlegt hat, wie macht man das in einem Vier-Phasen-Modell mit einer Pyramide, die falsch rum ist, aber egal. Und also, was sagt ihr dazu? Zu dem Zinnober, den die FDP da veranstaltet hat, der Generalsekretär ist zurückgetreten, der Bundesgeschäftsführer ist zurückgetreten.
Also ich finde, man muss wirklich ein bisschen aufpassen, dass man da jetzt nicht irgendwie zu gehässig wird, weil, also jetzt einfach mal ganz offen ausgesprochen, die Performance aller drei Parteien dieser Regierung und teilweise auch der Parteien der Opposition in den letzten Jahren war nicht gut. So, deshalb, und wir sind alle erleichtert, haben wir auch gesagt, dass es jetzt geändert hat und so weiter. Deshalb, bei allem Respekt für alle anderen demokratischen Parteien, aber ich habe mich schon auch gefragt, wer hat denen eigentlich ins Hirn geschissen? Also, was war eigentlich die Idee dahinter? Also, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, erstmal, da kommt was raus. So, die hätten Papier vorbereitet mit dem Bruch der Koalition und nennen das quasi ihren D-Day, der Tag, wo das dann stattfinden soll. Was ja schon mal historisch, also. Boah, nee, also da fällt mir nichts mehr ein. Okay, dann streiten sie es ja zuerst ab, beziehungsweise so halblebig. Die einen sagen, nee, das gab's nicht. Also Wolfgang Kubicki, der gar nicht dabei gewesen sein soll, sagt, ich kann definitiv sagen, das hat es nicht gegeben. Da gab's kein Papier, da gab's kein D-Day. Hat er gesagt, definitiv kann ich das bestätigen, es gab's nicht. So. Ja. Andere sagen, nur ja, wir wollen es nicht bestätigen und nicht abstreiten. Okay, so, und dann geht's los. Also, jeden Tag was Neues, jetzt irgendwie haben sie selber veröffentlicht, das Papier, das es nicht gibt, sagen aber, das war auf Arbeitsebene und die Führungsspitze hat nichts davon gewusst. Also ich bin völlig fassungslos, wie man sich selber so dermaßen jetzt ausschießen kann. Ja, unglaublich, wirklich. Und die Begrifflichkeit, D-Day, ja, also der Tag, an dem die Alliierten in der Normandie gelandet sind, um Europa von den Nazis zu befreien. Finde ich ungünstig gewählt für den Plan, wie man aus einer Regierung rauskommt, der man ja eben selber angehört. Also, das ist ja nicht nur so richtig verkommen, wirklich, also so im schlimmsten Sinne, wie ein Politiker man sich zwar manchmal klischeemäßig vorstellt, aber niemand sich wünscht. Also wirklich verkommen und unmoralisch und es ist vor allem auch einfach wahnsinnig dumm. Also selbst wenn ich jetzt sage, ich wollte ja auch, dass die Ampel platzt und die haben es vorbereitet und sowas, selbst wenn ich das sage, sie haben es einfach so unfassbar dämlich angestellt, dass ich sage, von so jemand kann ein Land nicht regieren. Finde ich unglaublich. Da weiß ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen und aufhören soll. Unfassbar, dämlich.
Man muss auch noch mal eine Sache erklären, diese Pyramide, die fängt ja oben an mit Impuls, dann narrativ, qualitativ setzen, dann quantitativ verbreiten und dann Beginn der offenen Feldschlacht. Also das
offene Feldschlacht, und offene Feldschlacht.
Offensichtlich, ja. Also der Zeitredakteur, der dieses Papier eigentlich zuerst hatte und dann auf die FDP zugegangen ist und da einen Kommentar zu wollte, der hat eine Pyramide, da steht nicht Impuls, sondern Zündung. Ja, also die wurde offensichtlich dann auch nochmal irgendwie schnell abgeändert, weil aha, die FDP ist ja dann proaktiv nach vorne gegangen.
Also ja, was haben Sie von der Aktion eigentlich verhofft? Jetzt veröffentliche
naja,
ich
das ja ganze eh Papier.
Ja, aber trotzdem, jetzt veröffentliche ich das ganze Papier, wo die ganze Scheiße wirklich drinsteht, nachdem ich bestritten habe, dass es sowas überhaupt gibt, teilweise. Also was haben Sie sich denn von der Aktion erhofft? Da können Sie dann ja nicht mehr lügen. Ja, also... Unglaublich. Unfassbar.
Ja, aber die Journalisten hatten das Papier ja schon. Ich meine, dann kannst du auch nicht mehr viel machen, außer zu sagen, ja, das Papier existiert und
der versucht den selber noch einen Dreh zu geben, ja. Der versucht
ja,
den
selber
noch einen Dreh zu geben, ja.
Ja, aber auch die Reaktion, dieses ganze, ja, das ist doch nicht schlimm und man muss sich auf alle Szenarien vorbereiten. Ja, wenn das nicht so schlimm wäre, warum ist er dann heute zurückgetreten? Also.
Ja. Was mich halt gewundert hat, was ich wirklich nicht verstehe, warum die es auf die Mitarbeiter geschoben haben. Jeder weiß, man schiebt es auf den Bruder.
Ja, das stimmt wohl. Ja, stimmt.
Ja, aber.
Ja, oder umgekehrt. Also, es gibt ja so ein paar Sachen, finde ich, die man lernt in der Politik und die einfach so ungeschriebene Gesetze sind oder überhaupt eigentlich egal wo, wenn man Führungsverantwortung hat. Und das heißt, man steht immer, immer vor den eigenen Leuten. Also man wälzt niemals die Schuld auf die anderen ab, ja. Und sondern im Gegenteil, selbst wenn die Fehler gemacht haben, man ist halt als Führungsperson dafür verantwortlich, auch für das, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen. Das heißt, man kommt aus der Nummer nicht raus. So, das zeigt sich ja jetzt auch bei dem Versuch der FDP, das auf irgendwen abzuschieben. Also sie sind ja damit auch nicht rausgekommen. So, das finde ich echt, das also ja, menschliche Abgründe tun sich da auf.
Und auch jetzt, dass heute, also eben wir haben heute Freitag, der Generalsekretär ist zurückgetreten und der Bundesgeschäftsführer irgendwie, ich weiß tatsächlich, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, wie er heißt, egal. Und das zielt aber auf das ab, was ich sagen will. Also es hieß jetzt irgendwie, er wäre das Gesicht dieses Skandals. Wo ich also denke, nee. Also die FDP hatte jetzt seit Jahren nur ein einziges
Gesicht.
Also ich behaupte, dass also 97% der Menschen in Deutschland den Namen des Generalsekretärs der FDP noch nie gehört haben. Also es gibt nur ein einziges Gesicht der FDP und es gibt dann auch nur ein einziges Gesicht für diesen Skandal. Und es kann mir, muss ich wirklich, also ich bin da immer vorsichtig, wenn man jetzt da vorwerfen kann, ob er lügt oder nicht, aber das kann mir keiner erzählen, dass der das nicht gewusst hat oder dass er diese Begrifflichkeit nicht gekannt hätte. Das hat sich doch kein Mitarbeiter XY aus den Fingern gesaugt mit D-Day und offene Feldschlacht und diesem ganzen Scheiß. Also es gibt ein Gesicht und das heißt Christian Lindner. So, fertig. Und wenn er da dann wirklich seinen Generalsekretär als Bauernopfer vorschickt und meint, es reicht, sorry, dann hat es die Partei dieses Mal wirklich nicht, einfach auch nicht verdient, dann gewählt zu werden. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich Grüner bin und da Wahlkampf für die Grünen mache oder irgendwas, sondern meine ich ganz, ganz ehrlich, ich bin auch Fan davon, dass wir ein breites Parteienspektrum haben und eine liberale Partei haben, auch im Bundestag, aber derart verkommener Mensch, tut mir leid, das hat da einfach nichts zu suchen. Und ich hoffe wirklich, dass sie aus dem Bundestag rausfliegen und das meine ich gar nicht gehässig gegenüber den vielen Abgeordneten und Parteileuten hier überall, die sicherlich einen guten Job machen auch, sondern das meine ich wirklich wegen der Führungsspitze, die die da haben.
Das stimmt.
Denn die würde ich nicht mal in Vorstand vom Kleintierzüchterverein wählen, wirklich, geschweige denn in ein hohes Regierungsamt.
Es ist halt irgendwie, also einfach nur noch destruktiv, was sie machen und ganz klar zum eigenen Vorteil und
ja.
Das findet natürlich niemand gut. Also es findet einfach niemand gut und vielleicht bei allem, was man irgendwie also in der Koalition sagen kann, ah, das war nicht gut, ist das vielleicht dann doch einfach ein Indiz dafür, dass vielleicht jetzt das Problem der FDP nicht irgendwie Robert Habeck heißt oder Olaf Scholz und diese Koalition an sich, sondern schon auch die Probleme bei einem im eigenen Laden zu suchen sind. Und ein Indiz, dass dem so ist, ist ja auch schon Volker Wissing. Ja, aber Ralf Milde, FDP-Stadtrat, der hat ja auch zum Koalitionsaus was gesagt. Und der hat gesagt, die nächste Wahl wird verheerend. Die FDP fliegt aus dem Bundestag. Die FDP muss sich immer neu erfinden. Katharsis ist ein Grundprinzip des deutschen Liberalismus. Also,
so. Ach, gut. Nein.
Ja. Klare Sicht auf die Dinge.
Absolut.
Ja. Ja, von der Kommunalpolitik kann man einfach viel lernen.
Ja. So. Grundsätzlich immer, ja.
Immer.
Wir müssen noch ein Thema besprechen. Ein Thema, das in der Folge, die nicht verbreitet wurde, auch nochmal drangehangt wurde mit wirklich sehr geistreichen Kommentaren dazu. Und wir können es jetzt nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Denn etwas, das auch auf Landesebene passiert ist seit unserer letzten Folge, ist, dass wir jemanden haben, der ist zwar noch nicht der Kandidat, aber er hat sich bereit erklärt, der Kandidat zu werden. Lena, über wen rede ich?
Ah, ich hoffe, du redest, ich weiß, worüber du redest. Du redest natürlich über Cem Özdemir, der, es war kein riesiges Geheimnis mehr, aber der öffentlich erklärt hat, dass er sich vorstellen kann, Ministerpräsident des Landes Baden-Württemberg zu werden und Winfried Kretschmann zu beerben und dass er dafür bereitsteht. Ich meine, jetzt im Moment hat er sehr viel zu tun, weil durch dieses Ampelchaos ist er gleichzeitig auch noch Wissenschaftsminister geworden, was jetzt auch nicht schlecht ist. So, also der kommt quasi mit sehr viel Regierungserfahrung dann nach Baden-Württemberg. Aber das Wichtigste ist, er hat sich entschieden, er kommt nach Baden-Württemberg.
Er hat jetzt doppelt so viel Regierungserfahrung wie andere, quasi.
Genau, nochmal. Doppelt so viel Regierungserfahrung. Ja, sowieso. Ja, das ist ja spannend. Die CDU schickt ja gerne Leute in so Spitzenpositionen, die eher so keine Regierungserfahrung haben. Also das werden wir in Baden-Württemberg ja auch sehen mit Manuel Hagel hier aus dem Nachbarwahlkreis Alb-Donau, der genau ja einfach auch bisher, also der noch sehr jung ist und noch nicht so furchtbar viel Regierungserfahrung sammeln konnte. Und demgegenüber ist natürlich jemand wie Cem ein völlig anderes Kaliber, ja, irgendwie seit Ewigkeiten im Politikbetrieb, wirklich auch schon viel gesehen, viel gemacht, viele Erfolge auch, auf die man verweisen kann. Also ein richtiger Schwabe durch und durch. Auch das ist ja nicht das Verkehrteste, wenn man Ministerpräsident in diesem Land werden möchte. Man hört es ihm an, wo er herkommt. Er ist jetzt auch Ehrenbürger geworden in seiner Heimatstadt in Bad Urach. Und das war auch, glaube ich, eine richtig tolle Feier. Die habe ich leider auch Corona-bedingt verpasst. Aber das muss richtig, richtig gut gewesen sein, was da passiert ist. Seine Nachhilfelehrerin, seine ehemalige, hat nämlich die Laudatio gehalten. Und das ist, glaube ich, einfach, also zeigt auch, dass er wirklich bodenständig ist und sehr verwurzelt hier Ewigkeiten. Das macht ihn besonders Marcel und Alex natürlich sympathisch, VfB-Fan. So, das auch mit einer Dauerkarte da im.
Reicht mir schon. Ja.
Reicht dir. Mehr braucht es gar nicht.
Das passt. Ja,
genau.
Das passt.
Ja,
Nehmen wir.
Nee, ich bin richtig froh, dass er das jetzt auch öffentlich erklärt hat, weil ich glaube, das ist genau der richtige Mann für diese Zeit und auch für dieses Amt. Jemand, der viel Erfahrung mitbringt, aber gleichzeitig eben auch frischen Wind, der zeigen kann, wie man die grüne Erfolgsgeschichte fortschreibt und der vor allem mit seiner eigenen Biografie auch, finde ich, wahnsinnig gut, die so zum Land passt. Ja, jemand, der es aus sehr einfachen und schwierigen Verhältnissen geschafft hat, sich ganz nach oben zu kämpfen und der jetzt um das höchste Amt in diesem in unserem Bundesland kandidiert, das finde ich, ist eine richtig, richtig gute Geschichte. Und jetzt hoffen wir, dass uns die Bundestagswahl viel Rückenwind mitgibt, den wir dann für die Landtagswahl in die ja ungefähr ein Jahr nach der Bundestagswahl sein wird, gut brauchen können auch.
Super, also er ist wirklich ein Top-Kandidat, den wir da haben. Und was ich ja auch so stark finde, ist einmal wirklich diese Geschichte von ihm. Durch und durch eine baden-württembergische Geschichte, auch als wirklich Aufsteiger, wo man nicht immer dachte, das wäre jemand, der könnte irgendwie Bundesminister werden und vielleicht auch Ministerpräsident. Und so jemanden haben wir hier. Und wirklich ein begnadeter Redner und auch ein Macher, jemand, der auf die Leute zugeht. Und ich bin gespannt natürlich auch, wie er sich so im Landtagswahlkampf bewährt. Ja, das ist natürlich schon eine Ebene, die er jetzt so noch nicht bespielt hat. Hab da überhaupt keine schlechtes Gefühl, dass er das nicht gut machen wird. Aber es wird natürlich nochmal ein anderes Parkett. Und da bin ich einfach gespannt, wie das mit ihm da wird. Ja, genau.
Ja, also ich bin da, ich bin auch gespannt, aber ich bin sehr optimistisch. Klar, der hat natürlich, also die Erfahrung, aber also von allen möglichen politischen Ebenen, aber natürlich, er ist auch ja einfach als Mensch, er ist einfach angenehm. So, also mit dem kann man sprechen. Das ist einfach auch, finde ich, für jemanden, der schon so lange auch in, also oben in der Politik mitspielt und Spitzenpolitiker ist, finde ich ihn auch sehr nahbar. Mit dem kann man einfach normal reden auch, also wie mit einem normalen Menschen. Das war das, was ich vorhin zu Robert gesagt hatte, das kommt irgendwie, glaube ich, auch gut an. Und das brauchen wir auch und das ist auch so ein bisschen wohltuend. Also der hat eine klare Meinung, der kann auch rhetorisch mal was zuspitzen, ja, ohne dass er gleich populistisch wird. Das finde ich einfach auch wohltuend und angenehm und glaube ich, braucht die Politik ehrlich gesagt auch. Ich finde auch, er hat seinen Job als Bundesminister, ich meine, der hatte als Landwirtschaftsminister natürlich mit den Bauernprotesten da auch ein richtig dickes Brett zu bohren und da war er halt auch da, hat sich da gestellt. Also er ist dann nicht ausgewichen, sondern ist wirklich hin auf die
Kundgebung. Hat es richtig gut gemacht.
Ja, wo sie ihn auch ausgepfiffen haben, ja, das gehört dann halt auch dazu, aber er hat es, finde ich, gut gemacht, ja, und hat dafür ja auch durchaus Respekt bekommen. Also von dem her, der duckt sich nicht weg und ich glaube, der wird das sehr, sehr gut machen.
Ja, ich meine.
Und ich finde es übrigens gut, dass er jetzt auch Forschungsminister ist. Unsere Hochschule bewirbt sich da gerade für einen Fördertopf. Lieber Cem, du hörst bestimmt jedes Mal mit, ja. Denk dran. Göppingen, Hochschule Esslingen, Hochschule Esslingen, Göppingen, das wir brauchen dein Geld.
Ja, so werden natürlich die Förderprojekte nicht auserkoren. Was ich noch sagen wollte.
Cool, danke, dass du es nochmal gesagt hast.
Ja, damit die Leute da nicht denken, Mann, also, das gibt's ja wohl nicht. Da sagt er einmal was im Podcast und dann so läuft das wohl.
Also, wenn es so einfach wäre, dann würde ich hier jede Woche Podcast machen.
Ja, das stimmt. Ja. Ich wollte noch einen Satz sagen zu Cem. Und zwar, also bei dem würde ich vielleicht auch so ein T-Shirt tragen oder so ein Swiftie-Armband. Nee, aber.
Ja, ich bin auch echt, ich finde es richtig gut und ich freue mich total auf den Landtagswahlkampf. Das ist ja so, also irgendwie in dem Moment, in dem ich mich als Parteivorsitzende beworben habe, war ja klar so, das ist die wichtigste Aufgabe in dem Amt, irgendwie diese Landtagswahl vorzubereiten, den Übergang auch gut hinzukriegen von Winfried dann zum nächsten grünen Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg. Und ich habe richtig Bock, diesen Wahlkampf zu organisieren. So, wir haben ja, Marcel ist ja auch in der Wahlkampfkommission, wir sind da ja schon richtig unterwegs und zugange und bereiten alles Mögliche vor, weil so ein Wahlkampf, also wenn man ihn jetzt nicht so einen hat wie bei der Bundestagswahl jetzt, hat ja einen krassen Vorlauf. Also bis die Plakate dann irgendwie sichtbar sind und hängen, was ja erst in über einem Jahr, also weit über einem Jahr der Fall sein wird, muss man ja wahnsinnig viel vorbereiten und da sind wir schon mitten dabei und ich habe das Gefühl, das kann richtig gut werden und spüre auch eine große Motivation in der Partei und eine große Begeisterung und habe das Gefühl, wir können das gemeinsam schaffen, auch gerade jetzt mit den ganzen Neumitgliedern, die ja auch nochmal viel Schwung mitbringen, sind wir da richtig, richtig gut aufgestellt. Und an der Stelle der CDU wäre ich mir da meines Erfolges nicht so sicher, wie das manchmal im Moment den Anschein hat hier in Baden-Württemberg. Aber sollen sie es ruhig noch ein bisschen genießen. Das wird früh genug ein Erwachen daraus geben.
Ja, also die Wahl, das ist noch lange hin. Und da sollte man jetzt noch nicht irgendwie denken, hui, man holt da was mit als CDU. Ja. Da ein bisschen früh gefreut. Und manche bei denen glauben schon, ja, hier das Bild würde ich gerne aufhängen in der Villa Reitzenstein und das wäre mein Büro. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh, liebe Freunde von der Union.
Vor allem, ich glaube, die CDU Baden-Württemberg hängt ja auch sehr an diesem Bundestrend der CDU so gerade. Und ich meine, wir als Grüne hängen natürlich auch im Land irgendwie vom Bundestrend der Grünen ab. Das ist einfach normal. Aber da muss man immer auch gucken. Und bei uns muss man sagen, der Bundestrend ist ja gerade wirklich krass gegen uns. Aber im Land, also jetzt inzwischen geht es wieder, also es wird besser, aber so eine Zeit lang sah es ja wirklich schlecht aus, und wenn sich das jetzt auf Bundesebene bei uns dreht, dann werden wir auf Landesebene auch nochmal richtig, richtig aus dem Vollen schöpfen können. Und da ist, glaube ich, echt, echt viel möglich. Also ich freue mich sehr auf diese Landtagswahl.
Ja, das wird super.
Gut.
Wunderbar.
Gut.
Jetzt habe ich eigentlich auch nichts mehr zu sagen.
Nee, wir haben uns den Mund fusselig geredet.
Eine Sache kann man vielleicht noch sagen. Also jetzt ist ja bald auch unser Landesparteitag, und Marcel wird sich da um einen Listenplatz bewerben, damit er auch im nächsten Bundestag weiterhin Abgeordneter sein kann. Auch für unseren Podcast ist es sehr
Wichtig,
wichtig, weil,
wichtig.
also vor allem dafür ist es wichtig. Ja, und da wünschen wir Marcel auf jeden Fall sehr, sehr viel Erfolg. Aber ich glaube, den hast du eigentlich gar nicht so krass nötig, weil das wird nach meinem Gefühl sehr, sehr gut hinhauen.
Ja, ich hoffe auch, dass das so ist und freue mich auf den Parteitag, auf spannende Reden und ja, dann auch einfach auf den Bundestagswahlkampf im Winter mit Mütze, mit Handwärmer, mit viel Tee.
Das Schöne ist ja, der wird ab jetzt immer im Winter sein. Das ist ja so
Ja,
super.
das
Also
ist so
wenn
toll.
nicht
Das habe
wieder
ich mir
mal
auch
eine
schon
Regierung
gedacht.
scheitert,
Das
das ist
stimmt.
ja einfach.
Ja, stimmt.
Das
Aber
liebe
ich
ich auch.
werde jetzt auch am Wochenende Plätzchen backen. Nicht nur für Weihnachten, auch für den Wahlkampf. Und ihr wisst ja, beim Plätzchenbacken, gerade auch mit Kindern, am Ende wird es immer, ja, es ist immer irgendwie auch,
Eine Sauerei.
naja, offene Feldschlacht.
Ja,
Sehr gut.
ja.
Ja, nee, das fand ich übrigens, den Aspekt fand ich auch noch gut. Wir haben ab jetzt einfach immer Winterwahlkämpfe im Bundestagswahlkampf. Also vorausgesetzt natürlich, dass die künftigen Regierungen ihre Amtszeit voll machen. Ja. Würde ich jetzt auch
Ja,
noch
da
ein
würde ich auch ein
Fragezeichen.
Fragezeichen dran machen. Ich
Ja,
glaube nämlich, dass es
würde ich
sowas
auch.
häufiger geben wird in der heutigen Welt.
Das kann natürlich
Kann
sein,
leider sein,
ja.
aber es wird dann irgendwann, angenommen es bleibt jetzt so, könnte es ja sogar mal passieren, dass die Landtagswahl und die Bundestagswahl zusammenfallen. Das wäre doch toll.
Ja.
Nur noch ein
Das wäre
Wahlkampf.
echt furchtbar. Das
Ja.
wäre echt furchtbar.
Ja.
Ja, liebe Grüße in dem Fall übrigens jetzt auch nach Hamburg, ja, die die Bundestagswahl
Ja.
machen und danach einfach die eigenen Kommunalwahlen und Landeswahlen machen.
Ja, die machen das ja in einem
Herzlichen
Rutsch
Glückwunsch.
durch. In einem Rutsch machen die das ja.
Ja, nee.
Bin auch gespannt. Also ich meine, der 23. Februar ist halt auch mitten in der Fastnetzzeit. Also ich glaube, auch das wird für so Wahlkampf nochmal ganz, ganz neue Perspektiven öffnen. Ja.
Ja. Also mein Kostüm ist klar. Robert Habeck. Ja.
Ja, vor allem bei der Frisur sehe ich da viel Potenzial, Marcel.
Viel Potenzial.
Ja.
Gut.
Ja,
Das
gut, reicht
war's
auch, ne?
für diese Folge. Wir sehen uns, hören uns demnächst wieder. Ja. Ach, tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ja.
Tschö mit Ö.
Bis später, Sigi.
Das war Stadt, Land, Bund, der Politik-Podcast mit Alex Meyer, Lena Schwelling und Marcel Emmerich. Die nächste Folge hört ihr nächsten Monat überall, wo es Podcasts gibt.